Was liebt ihr alles? Manche unter uns lieben ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Ich zum Beispiel. Manche lieben Krimis, die Musik. Manche lieben die Berge und alte Lokomotiven. Wieder andere lieben die Tauchsäge von Festool. Sie wissen jetzt nur die Handwerker, was damit gemeint ist. Ihren Hund oder ihre Arbeit. Manche gebrauchen das Wort Liebe nicht für Dinge oder für Gegenstände. Sie würden niemals sagen, dass sie ihre Arbeit lieben oder ihr Volk. Das Wort Liebe, sagen sie, soll für Menschen reserviert sein. Als Gustav Heinemann bei seiner Bewerbung für das Amt des Bundespräsidenten gefragt wurde, ob er die Bundesrepublik liebe, nicht liebe, antwortete er, ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau. Fertig. Was lässt sich nicht alles über die Liebe sagen, wenn ich von der Liebe zur Schwarzwälder Kirschtorte ein paar Etagen tiefer komme, werde ich mit meinen Antworten auf die Frage, was ich liebe, viel vorsichtiger und wortkarger. In der Lesung von vorhin haben wir gehört, wie Paulus über diese Liebe philosophiert, die Liebe sei geduldig, sie sei freundlich. Die Liebe spielt sich nicht auf, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie trägt alles, sie hofft alles. Und wenn ich solche Sätze lese, merke ich unweigerlich, wie groß die Liebe ist. Über die Liebe lässt sich all das ja sagen, dass sie so ist. Aber nicht über unsere Liebe. Schade eigentlich. Neben solch einer großen Liebe schauen wir meist ganz schön klein aus. Eine solche Liebe ist Schuhgröße 100. Niemand könnte jemals über diese Welt gehen und von sich selbst sagen, ich habe genug geliebt. Womöglich hätte das nicht einmal Jesus von sich gesagt. Gott ist Liebe, schreibt Johannes in einem seiner Briefe und er versucht das irgendwie zu verstehen. Die Frage nach der Liebe ist eine tiefe und ganz dichte Frage für uns. Das macht sie auch persönlich, ja gar intim, wenn wir gefragt werden, was liebst du? Außer der Schwarzwälder jetzt. Was liebst du? Darauf antwortet man in der Regel gar nicht gewöhnlich, auch nicht leichtfertig. Die Frage nach der Liebe gehört, das merken wir dabei, zu den wichtigen Fragen. Wenn wir sie uns auch nicht oft stellen, so leben wir doch immer in der Nähe zu dieser Frage der Liebe. Wir wissen nämlich, dass wir das nötig haben, nicht ohne sie sein können. Wir spüren, wie wir nach Beachtung und Aufmerksamkeit Ausschau halten, wie uns Zuneigung und Berührung gut tut. Und wir empfinden es als sehr, sehr super angenehm, wenn andere gut von uns sprechen. Wir leben auf, wenn wir merken, dass wir erwünscht, gewollt, akzeptiert sind. Wir merken, wie wir Liebe brauchen, wie wir im Dunstkreis uns von ihr gerne aufhalten. Gott hat uns bedürftig geschaffen, liebesbedürftig geschaffen. Wir müssen uns das eingestehen, zugestehen. Ja, auch ich bin bedürftig. Was aber ist Liebe? Wie füllen wir dieses große Wort, das man so selten sich getraut, mir geht es zumindest so, sich so selten getraut, das auszusprechen. Was ist das, ohne dass wir nicht überlebensfähig sind, nach der wir sogar süchtig werden können? Was ist das, die so geheimnisvoll daherkommt, uns einerseits überfällt und uns andererseits, wenn wir sie nicht bekommen, bei Entzug so ungemein verletzt? Was ist Liebe? In Meyers enzyklopädischem Lexikon Band 15 steht, die dem Hass entgegengesetzte Zuneigung zu bestimmten Personen, auch zu Sachen. sehr sachlich geantwortet. Mir gefällt hier nicht, dass die Liebe anhand ihres Gegenteils erklärt wird, am Hass. Ich definiere eine Schwarzwälder Kirschtorte ja auch nicht an ihrem Gegenteil, einem abgestandenen, trockenen Stück Kuchen. Was ist Liebe? Die Mehrheit der Deutschen glaubt an die große Liebe. Nach einer Forsa-Studie im Auftrag der Zeitschrift Woman sagten 72%, ja, es gibt sie. Und was zeichnet sie aus? Gegenseitiges Vertrauen, sagen uns diese Menschen. Gemeinsame Krisen überstehen, Aufmerksamkeit. Zur Liebe gehören, so sagen sie, Treue und Toleranz. Immerhin für 96% der Befragten Treue und Toleranz. Mehr als 2/3 der Verheirateten gaben an, ihre Kinder mehr zu lieben als den Partner. Was ist Liebe? Ich lese einen Text aus dem Buch des Matthäus. Als aber die Pharisäer hörten, dass Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Ausgangssituation in diesem Gespräch zwischen den Pharisäern und Jesus ist geradezu klassisch. Es kam öfter vor, dass diese besonderen Freunde Jesu ihm eine, man würde heute wohl sagen, eine Fangfrage stellen. Luther übersetzt die Fangfrage mit Meister. Man kann in dieser Anrede auch noch ihren Spott heraushören. Das ist nicht anerkennend gemeint. Meister? Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Eine Fangfrage. Ich würde diese Frage für heute so übersetzen. Wenn du nur ein gutes Gebot des Miteinanders auf eine Insel mitnehmen dürftest, welches würde das sein? Oder etwas weniger verspielt gefragt, was müssen wir, wenn wir in rechter Weise leben wollen, miteinander leben wollen, unbedingt tun und auf keinen Fall lassen? Jesus antwortet darauf höchst konzentriert: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wenn wir mit unserem Leben ein Stück weit den Gipfel erreichen wollen und nicht schon unten am Fuße des Berges stehen bleiben wollen, dann müssen wir lieben. Uns selbst, unseren nächsten Gott. Alles Liebe oder was? Alles Liebe oder was? Ja, alles Liebe. Es ist das Größte, das Höchste, das Wichtigste. Und hätte die Liebe nicht, dann wäre alles, was ihr tut, nichts wert. Stopp. Also, da muss ich jetzt erstmal Luft holen. Ist das nicht ein bisschen viel mit der Liebe? Überfordert das nicht den liebesfähigsten Menschen? Selbst wenn ich uns hier in puncto und euch hier in puncto Liebe viel zutrauen würde, würden wir daran gemessen nicht alle ins Bodenlose stürzen? So viel Liebe, wo sollen wir die hernehmen? Das geht vielleicht noch, wo ich für jemanden Sympathie empfinde. Aber wir alle wissen, wie schnell sich das Blatt auch hier wenden kann. Wie schnell sich das Blatt, da reicht manchmal am Frühstückstisch. Auf einmal wendet sich das Blatt. Schon erlebt, oder wisst ihr, wie das geht? Das kriegen wir gut hin, also kein Problem. Das Blatt kann sich so schnell wenden. Vielleicht kommt ihr heute Morgen von den Frühstückstischen, wo sich das Blatt schon gewendet hat. Liebe fällt uns so schwer, wenn ihr Gegenteil in uns aufsteigt. Das muss nicht immer gleich Hass sein, das kann auch die Gleichgültigkeit sein. Eine solche Liebe habe ich nicht. Und dafür gibt es schließlich auch genügend gute Gründe, so eine Liebe nicht zu haben. Die Nase meines Nachbarn gefällt mir nicht. Die Angewohnheit meines Mannes finde ich daneben. Von dem Nachbarn, der mich immer übersieht, möchte ich erst gar nicht sprechen. Und Gott tut auch nicht das, was ich will. Und das alles sind doch auch wir. Ich kann meinen Nächsten nur so selten so lieben. Und ich gebe offen zu, ich würde das gerne mehr wollen. Woher aber soll diese Liebe dafür kommen? Es gibt Zeiten, da mag man sich selbst nicht. Wenn ich in den Spiegel schaue, entdecke ich das. Wenn ich über die Aggression in mir staune, dann hasse ich mich dafür. Ich bin nichts wert, eine gar nicht so selten empfundene Krankheit unserer Tage. Ich bin nichts wert. Wohl in mehr Menschen da, als wir meinen. Neben meinem Nächsten und mich selbst soll ich dann auch noch Gott lieben. Das ist der Hammer. Wie geht Gott lieben? Selbst wenn ich es wollte, wie soll ich Gott lieben und warum sollte ich das tun? Martin Luther Kings, also der junge Luther, ja, Martin Luther Kings Lieblingspredigt war die von den drei Dimensionen der Liebe. Der schwarze Bürgerrechtler und Baptistenprediger verstand etwas von Liebe, könnt ihr euch denken? Könnt ihr euch denken? Er meinte, die Selbstliebe, die Nächstenliebe und die Gottesliebe sind zu vergleichen mit der Länge, der Breite und der Tiefe eines Raumes. Das Leben eines Menschen darf nur auf sich selbst, was nur auf sich selbst bedacht ist, bleibt eindimensional, wird selbstsüchtig, sagt King. Das Leben eines Menschen, der nur die Liebe zu sich selbst und die Liebe zu dem Nächsten kennt, hat zwar Länge und Breite, aber noch keine Tiefe. Sein Leben bleibt also ohne die Liebe zu Gott flach. Erst das Leben eines Menschen, das auf Gott ausgerichtet ist, meint er, bekommt Tiefgang. Erst da, wo ein Mensch Gott zu lieben beginnt, wird er in vollem Sinne zu einem Menschen, kommt quasi erst dann auf den Gipfel des Berges. Die Liebe zu Gott, so King, führt mich aus der Flachheit meines Lebens heraus. Ich will Gott lieben, um so zu werden, also wie ich gedacht bin. Und wenn Gott uns darum bittet, ihn zu lieben, dann nicht deshalb, weil er unsere Liebe braucht. Gott bittet uns, ihn zu lieben, nicht weil er unsere Liebe zu ihm braucht, sondern weil wir unsere Liebe zu ihm brauchen. Aber damit noch nicht genug. Ihr merkt jetzt, wie steil diese Sätze sind, die Jesus da diesem Schriftgelehrten sagt. Ich soll Gott lieben mit ganzem Herzen, auch noch. Mit ganzer Seele, mit all meinen Emotionen, mit meinem Willen, mit meinem Gemüt. Das heißt, mit meiner Denkkraft, mit all meinen Schattierungen meines Lebens soll ich Gott lieben. Mit den ganzen Phasen. Das größte und wichtigste Gebot, das ist das, was wir auf die Insel mitnehmen. Das ist für unser Leben das schlechthin Verpflichtende. Das müssen wir, wenn wir in rechter Weise leben wollen, unbedingt tun und auf keinen Fall lassen. Das ist gleich nach dem Gottesdienst angesagt. Nicht rummutzen. Nicht rummutzen. Vielmehr das gute Wort suchen, Interesse zeigen, Liebe üben. Das ist nach dem Gottesdienst angesagt. Wir üben uns in der Liebe. Und damit ich jetzt nicht missverstanden werde, das ist mir schon einmal wichtig an dieser Stelle. Mit Liebe ist nicht die vollkommene Harmonie gemeint. Also so rosa-rot bin ich jetzt nicht. Habe ich heute Morgen am Frühstückstisch ja schon gemerkt. Das kann ganz schnell aus der rosa-rot-Schattierung herausrutschen. Als Jesus auf die Fangfrage seiner Gegner antwortet, stand er ja mittendrin in einem Streitgespräch. Jesus hat es ganz schön oft gestritten, sage ich euch. Kommt echt oft vor. Eben noch, so berichtet Matthäus, der uns diese Begegnung erzählt, hat Jesus den Sadduzäern das Maul gestopft, sie zum Schweigen gebracht. Frag mich nicht wie. Und wieder lande ich bei der Frage, wie kann ich lieben, wie kann ich Gott so lieben? Ich mag nur, da helfen keine Appelle von der Kanzel. Da helfen auch keine inneren Appelle meines Gewissens. Jetzt mach mal. Ich kann es nicht, ich kann Gott nicht lieben, nicht so wie Jesus es zur Antwort gibt. Von Hause aus will ich das nicht einmal und schon gar nicht von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Wir können das in dieser Woche mal an uns beobachten, wie wir Gott immer nur mit Ratenzahlungen abspeisen und ihm nur stückweise etwas von uns geben, aber kaum je uns selbst. Wir gönnen ihm vielleicht einen Gottesdienst, an dem wir teilnehmen. Wir hören seine Worte und sprechen auch ein paar Gebetsfetzen zu ihm. Aber kaum sind wir hier wieder draußen, erfüllen uns wieder andere Sorgen und Hoffnungen. Unser Herz ist, was Gott betrifft, und unsere Liebe zu ihm doch sehr gespalten. Also so erlebe ich mich, sehr gespalten. Die Verlässlichsten sind wir nicht gerade. Doch der Anspruch, der ja hier drin steckt, auf unsere ganze Liebe, der bleibt bestehen, den können wir nicht durchstreichen. Es liegt also schon auch ein Ernst darin, was Jesus seinen Streitpartnern sagt. Er meint damit, wer sich nur halb auf Gott einlässt, sollte es lieber gar nicht tun. Darauf spielt Jesus mit seinen Worten an, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Keine halben Sachen. Wenn ihr es nur halb tut, dann seid ihr nicht ganz dabei. Wenn wir uns auf Gott nur halb einlassen, sollten wir es besser ganz lassen. Das würde ich übrigens jeder Beziehung raten, es dann ganz zu lassen, wenn man sich auf den anderen nicht ganz einlässt. So ist es mit Gott auch. Nochmals, und diese Frage wird für mich immer drängender: Wie kann ich Gott lieben? Und jetzt, ich komme zum Schluss. Die Bibel sagt: Lasset ihn uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Nochmal. Lasset ihn uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Helmut Thielicke übersetzt das mit den Worten: Meine Liebe zu Gott ist ein Reflex der Liebe Gottes zu mir. Meine Liebe zu Gott ist ein Reflex der Liebe Gottes zu mir. Das heißt dann, nur wer die Liebe Gottes erfahren hat, kann Gott lieben. Der Umkehrschluss gilt auch. Wer die Liebe Gottes nicht erfahren hat, kann Gott nicht lieben. Unsere Liebe zu Gott kann nur aus seiner Liebe zu uns entspringen. Aber was kann ich dann tun? Ihn mich lieben lassen. Mich auf die Suche nach der Liebe Gottes machen, mich in die Sonne seiner Liebe stellen. Herzen, die kalt sind wie Hartgeld. Herzen, die hart sind wie Stein, sollen wieder Herzen werden, soll wieder Herzen sein. Gottes Liebe geht auf über dir. Gottes Liebe geht auf über dir. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Selbst ein Stein wird warm, wenn die Sonne ihn bescheint. Das ist es. Ich lande zum Schluss eine kleine Geschichte, um die erreichen möchte, die dazu einladen möchte, um von Gottes Liebe erwärmt zu werden. Und dazu müsst ihr euch jetzt in ein Mädchen hineinversetzen. Könnt ihr das? Schafft ihr das, in ein Mädchen hinein? Die Mädchen haben es ein bisschen leichter als die Jungs und die Männer, aber ihr schafft es. Also ihr versetzt euch jetzt bitte in ein Mädchen hinein. Dieses Mädchen hat ein Handicap. Sie hat eine Hasenscharte. Eine Hasenscharte ist eine missgebildete Lippe, die dann eine Konsequenz hat auch für das Sprechen. Ihr seid es, dieses kleine Mädchen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne auch die Augen zumachen dabei. Ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war. Und ich hasste es. Ich wurde mit einer Hasenscharte geboren und als ich in die Schule kam, machten meine Klassenkameraden mir klar, wie ich auf andere wirkte. Ein kleines Mädchen mit einer missgestalteten Lippe und einer entstellten Sprache. Ich war überzeugt, dass niemand außer meiner Familie mich lieben konnte. Im zweiten Schuljahr gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten. Die kleine, rundliche und fröhliche Dame hieß Mrs. Leonhardt, eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus dem vergangenen Jahr, dass die Lehrerin dabei an ihrem Pult saß und irgendetwas flüsterte, während wir an der Tür standen und uns ein Ohr zuhielten. Sätze wie "Der Himmel ist blau" oder "Hast du neue Schuhe", die wir dann wiederholen mussten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die ihr Gott in den Mund gelegt haben musste. Jene 7 Worte, die mein Leben veränderten. Mrs. Leonhardt flüsterte zu mir, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter.